Mega.
Genau, hier sind wir auf Radio Lora und bei den Radiofrauen am Montag mit einem Frauenblick auf gesellschaftliche Verhältnisse. Im Gesundheitsmagazin schon seit über 30 Jahren und in diesem Jahrhundert leider vor allem Negativ-News, das heißt News aus der Gesundheitsindustrie, die mehr und mehr und in jedem hintersten und letzten Winkel profitorientiert ist und nicht mehr zugunsten von einzelnen Patientinnen, seien es Frauen jeglicher Zugehörigkeit oder aber auch Kinder und Jugendliche, wo nicht mehr diese im Vordergrund stehen, sondern die Gewinne in der Medikamentenforschung, bei den Spitälern, bei den Therapeutinnen und so weiter und so fort. Heute noch einmal ein Beitrag zum Thema Frauenfußball. Wir hatten schon bereits im September 2023 eine ganze Sendung zu diesem Thema. Ihr könnt sie herunterladen aus dem Archiv von Radio Lora. Dann etwas zur Schmerzempfindung und Schmerzempfindlichkeit, insbesondere im Bereich von Frauen jeglicher Zugehörigkeit. Und zum Schluss noch etwas über Cholera und Kreuzfahrtschifffahrt, die ebenfalls für Frauen ganz besonders angepriesen wird. Und der Schluss dieser Sendung, wie immer, Veranstaltungen, die für uns leicht zugänglich sind und wo wir wenig manipulierte Fake News oder anderer Art Informationen zur Gesundheitsindustrie finden, die eigentlich gar nicht hilfreich sind. Wie gesagt, zu Beginn noch einmal der Frauenfußball. Darauf gekommen bin ich über eine Freundin, die mitgeholfen hat, Sarah Akanji zu porträtieren, eine Fußballspielerin unserer Nationalmannschaft. Und sie ist auch diejenige aus Winterthur, die sich gleichzeitig nach dem Frauenstreik 2019 für den Kantonsrat aufstellen lassen hat, die auch eine Zeit lang im Kantonsrat gearbeitet hat und dann wieder zurückgetreten ist, wie übrigens einige Frauen aus dieser Bewegung 2019. Warum? Weil es Frauen dieser Generation sind, die sowohl die Kinder, die Partner und natürlich die Arbeitssituation und die persönliche Gesundheit unter einen Hut bringen müssen und keine Wahl haben, absolut überlastet zu sein. Sarah Akanji hat in ihren Interviews öffentlich ganz dezidiert darauf hingewiesen, wie stark Fußballerinnen unter Druck stehen. Ich möchte hier nur ein Beispiel erwähnen aus dieser Geschichte. Habt ihr auch gehört, dass zum Beispiel die Frauen Fußballplätze nicht etwa den Frauen zur Verfügung stehen und auch nicht den Mädchen, sondern es gibt eine Prioritätenliste, natürlich die Nationalspieler Männer zuerst, dann noch einmal die Männer, die in irgendwelchen Ligen spielen und wenn es ganz hoch kommt, dann dürfen auch noch die Frauen auf den Fußballplatz, so zum Beispiel im Kanton Solothurn, wo Fußballplätze für das gesamte Mittelland zur Verfügung stehen, das heißt die Frauen schon nur mal erst einen Transport finden müssen, um dahin zu kommen. Berichten möchte ich aber über eine ganz andere und ganz dunkle Seite des Frauenfußballs. Und das beginnt damit, dass ich aufgrund dieser Recherchen zu Sarah Akanji auf die Homepage gegangen bin, unserer Nationalfußballspielerinnen. Und siehe da, immer noch auf der ersten Page ist Floriana Ismaili erwähnt, eine unserer Nationalspielerinnen. Floriana Ismaili, die mit 24 Jahren auf dem Fußballplatz 2019 verstorben ist. Und zwar nach der öffentlichen Kund Kundtun an einem Aneurysma, also das heißt an einem Gefäß, welches geplatzt ist und welches dann zu einem Atemstillstand geführt hat. Floriana Ismaili wird mit großer Bewunderung erwähnt, es wird aber nicht weiter darauf eingegangen, wie es überhaupt zu diesem Aneurysma gekommen ist. Wir wissen aber aus dem Männerfußball, dass dies kein Einzelfall ist. Wir haben natürlich in unserem Bewusstsein und in unseren Medien die Geschichten von Fußballern im Vordergrund, die auf dem Fußballfeld versterben. In diesem Zusammenhang bin ich dann mal auf der ersten Google-Homepage schon bereits auf zwei weitere Frauen gestoßen, die in 2023 zu Tode gekommen sind im Zusammenhang mit Fußball. Und siehe da, als ich noch mir ein bisschen mehr Zeit genommen habe und recherchiert habe, bin ich allein 2023 auf 5 Frauen gestoßen, die unter absolut mysteriösen Umständen zu Tode gekommen sind. Diese Liste ist mit Sicherheit nicht vollständig. Ich möchte euch aber schon nur mal diese 5 Frauengeschichten erzählen. Und zwar deswegen, weil ich gerade wieder an diesem Sonntag ganz viele Mütter angetroffen habe in Altstetten auf dem Fußballtrainingsplatz, die schon jetzt mit großem Druck ihre Mädchen, natürlich auch die Buben, aufs Fußballfeld schicken, in der Hoffnung, dass sie irgendwann eine große Karriere machen, die schon bereits ihre Villa und ihren Autokorso vor Augen haben. Gehe insbesondere an diese Mütter, aber auch an unsere Lehrerinnen, an unsere Trainerinnen gerichtet, der Hintergrund im Frauenfußball. Und dazu gehört die Geschichte von Violeta Mitul aus Moldawien. Violeta Mitul, 26 Jahre alt, ist angeblich 2023 in Island auf einem Spaziergang über eine Klippe heruntergestürzt. Liebe Zuhörerinnen, überlegen wir uns mal, was gehört zur Grundausbildung einer Fußballerin? Es gehört definitiv dazu, dass eine Fußballerin weiß, was von hinten kommt, was von links kommt, von rechts kommt, was von vorne kommt. Fußballerinnen haben ein Grundtraining über Umwelt, wie, was, wann sich wo in Bewegung setzt. Und diese Story, die ist zumindest der Frage würdig. Weiterhin 2023, Maddie Cusack, aus England, und zwar 28 Jahre alt, aus Yorkshire in einer Zweitliga spielend. Sie hat angeblich Suizid begangen. Die Eltern und alle, die sie gut gekannt haben, also Freundinnen, sagen definitiv, dass Maddie Cusack unglaublich viele Pläne hatte für ihr Leben, auch ein Leben ohne Fußball, dass sie definitiv eine dem Leben zugewandte Person war. Also haben wir auch hier eine Geschichte einer Fußballerin, die zu Tode gekommen ist, wo absolut viele Fragezeichen übrig bleiben. Ebenfalls Gemma Wiseman aus England. Und zwar ist Gemma Wiseman mit 33 Jahren nach 2 Wochen aufgefunden worden in einem Wald. Auch eine Geschichte, die absolut viele Fragezeichen offen lässt und wo wir nicht wirklich eine eindeutige Analyse haben, eine forensische darüber, wie Gemma Wiseman zu Tode gekommen ist. Weitere Geschichte, Talia Chiaveria. Talia Chiaveria, ursprünglich aus Mexiko, in den USA Fußball spielend, mit 20 Jahren tot aufgefunden. Auch hier eine Geschichte, die absolut ungeklärt ist, wo es verschiedene Variationen gibt, auf dem Netz zu finden. Und zum Schluss Charlotte Vellard. Charlotte Vellard aus Duisburg in Deutschland. Mit 16 Jahren verstorben. Und da ist es ganz besonders erstaunlich, dass wir auch in Deutschland Charlotte Vellard in einer Zweitliga spielend absolut keine Informationen darüber finden, wie sie zu Tode gekommen ist. Sie wird ebenfalls wie Floriana Ismaili in der Schweiz mit großer Würde und Respekt verabschiedet. Es wird genannt, welche Vorbilder sie hatte, aber es ist absolut unklar, wie Charlotte Vellard mit 16 Jahren zu Tode gekommen ist. Wenn wir uns nochmal den Frauenfußballsport ansehen und natürlich auch viele andere Sportarten, liebe Zuhörerinnen, schon bereits im September ist die Frage ganz akut geworden aufgrund der internationalen Spiele, der WM, der Frauen-WM im Sommer 2023. Die Frage, inwieweit ein Sport überhaupt noch etwas mit Sport im Sinne von Lebensfreude, von Entspannung zu tun hat und inwieweit wir einen ganz massiven Leistungsstress haben, der sich zum Beispiel darin ausdrückt, dass Fußballspielerinnen per Definition irgendwelche zusätzlichen Hormone nehmen müssen, die natürlich auch in den Frauenkörper eingreifen, wo die Dopingfrage im Hintergrund definitiv latent immer mitläuft, wo insbesondere aber auch der Druck auf die Frauen über die Gender-Diskussion lastet. Und das mit zum Beispiel dem Mobbing von Seiten der Fans auf den Social Medias, aber natürlich auch den Übergriffen von Seiten von Männern im Hintergrund, wie zum Beispiel die Physiotherapeuten, die Vereinspräsidenten. Wir hatten ja 2023 eine riesen öffentliche Diskussion über den Fußballverband, der an dieser Stelle total versagt hat, wirklich Remedur zu schaffen oder strukturell etwas zu ändern für Frauen. Dann natürlich aber auch der unglaubliche Druck, dem sich die Frauen selbst aussetzen, wenn sie zum Beispiel versuchen, den Eltern gerecht zu werden als Jungfußballspielerinnen, als Jungsportlerinnen, wo es nicht mehr erlaubt ist, zum Beispiel eine Auszeit zu machen, eine Pause zu machen, den Sport schon nur zu wechseln und so weiter und so fort. An dieser Stelle würde ich uns wünschen, dass wir am Frauenstreiktag 2024, dass wir zumindest eine Forderung der Fußballerinnen auf unser Manifest mitbekommen, nämlich dasjenige, dass der Frauensport wieder zu dem wird, was es ursprünglich mal war, eine Sache, eine Frage der Entspannung, der Lebensfreude und nicht eine Form von Unterdrückung.
Ich schieb meinen Körper durch die Welt. Keiner holt ihn ab, keiner hat ihn bestellt. Keiner hat ihn bestellt, keiner holt ihn ab. Tripp, trapp. Wenn ich meinen Körper verloren hab, such ich ihn Land auf und Land ab und rauf mir die Haare dabei und schrei, au wei. Aber hab ich meinen Körper gefunden, dann so füll ich ihn mit Wein bis oben an. Find mal ne Stecknadel in nem Haufen voll Heu. Freu, freu. Manchmal da fällt meinem Körper ein, es müsst was aus ihm raus oder in ihn hinein. Hat's denn so ein Körper kein einziges Loch? Doch. Wenn ein anderer Körper meinen Körper zu sich lässt, ist das jedes Mal ein ganz besonderes Fest. Dann schieb ich meinen Körper vor und zurück. Glück. Wenn was Hartes von außen auf ihn trifft, wirkt das auf meinen Körper wie Gift. Nur der Wind, der Kuss und der Schein des Lichts schadet nichts. Kommt eine Kugel geflogen von Blei und mein Körper, der steht dicht dabei, dann sag ich meinem Körper voll Schreck, nix wie weg. Soll mein Körper bald in Basel sein, so liefere ich ihn am Bahnhof ein. Und in Basel am Bahnhof begrüße ich ihn so. Hallo. Weil ich meinen Körper so gerne hab, nehme ich ihn mit ins Grab. Dann tutet der Sensenmann in sein Horn von vorn. Ich schieb meinen Körper durch die Welt. Keiner holt ihn ab, keiner hat ihn bestellt. Keiner hat ihn bestellt, keiner holt ihn ab.
Das war Dodo Hug, und zwar aus den 90er Jahren, Schweizer Musikerin aus dem Mittelland. Wir sind im Gesundheitsmagazin Die Hälfte des Äthers, Radiofrauen, ein feministischer Blick auf gesellschaftliche Verhältnisse. Und damit beim Thema Schmerzempfindung. Wir hatten es gerade vom Sport, von den Sportlerinnen, wo insbesondere bei einigen Sportarten es definitiv dazugehört, dass wir uns Schmerzempfindung so quasi abtrainieren. Abtrainieren im Sinne von einer Hornhaut, also dass wir die Schmerzen überspielen, dass wir sie gar nicht wahrnehmen. Aber natürlich insbesondere auch im Fußballsport eine Methode, die uns allen eigentlich sehr zustatten kommen würde, also helfen würde im Alltag, nämlich das Abrollen. Abrollen bedeutet, dass wenn ich von vorne eine Konfrontation oder von der Seite eine Konfrontation bekomme, dass ich dann lerne, umzufallen und natürlich auch wieder aufzustehen. Ein Grundthema des Lebens, dem wir mindestens zwei, dreimal im Leben begegnen, und zwar jede Frau. Und das meine ich jetzt auch übersetzt, also beispielsweise im Beruf oder psychisch und so weiter. Abrollen allerdings ist noch eine Sache mehr, nämlich die Geschichte, dass wir dann, wenn wir etwas ganz besonders verfolgen, zum Beispiel herumrennen oder mit dem Velo unterwegs sind, dass wir dann eine bestimmte Bewegungsenergie haben. Und wenn wir dann hart aufprallen, dass wir uns die Knochen brechen oder zumindest eine Reihe von vielfarbigen Flecken davontragen. Liebe Zuhörerinnen, ihr kennt das, liebe Mädchen, ihr kennt das auch. Abrollen ist nichts anderes als die Kunst, diese Bewegungsenergie nicht in einen Clash zu verwandeln, also eben eine Bruchstelle, eine harte Konfrontation, sondern es umzuwandeln in Bewegungsenergie. Also so lange zu rollen, bis wir eine sanfte Landung auf dem Boden haben. Ihr könnt das immer wieder beobachten bei Fußballspielen, aber natürlich bei vielen anderen Sportarten auch. Und ja, liebe Zuhörerinnen, es lohnt sich, das zu üben, auch als Nichtsportlerin, insbesondere dann, wenn wir mit dem Velo unterwegs sind. Zurück zur Schmerzempfindung. Schmerzempfindung kann sehr verschieden aussehen. Wir haben grundsätzlich den akuten Schmerz, Schmerz als Warnsystem in unserem Körper, der besagt, aha, die Nerven melden uns, hier ist irgendetwas nicht in Ordnung. Und wir haben einerseits die Schmerzen chronisch, insbesondere bei Krebserkrankungen, bei langfristigen Erkrankungen, wo sie extrem stark sein können, so dass wir beispielsweise eine Grunddosis Medikamente benutzen müssen zur Beruhigung, zur Entspannung und zur Schmerzlinderung. Dann natürlich der Akutschmerz, eben dann, wenn wir zum Beispiel einen Unfall haben oder wenn plötzlich die Zähne ganz akut gelöchert sind und wir unser Gebiss spüren. Im Zusammenhang mit der Schmerzempfindung haben die Feministinnen insbesondere in den 80er und 90er Jahren ganz viel geforscht und es gab einige Frauen, die auch Therapieformen entwickelt haben, beispielsweise in der Osteopathie, aber insbesondere auch bei den Atemtechniken. Gibt es einige Frauen, die super tolle Atemtechniken erfunden haben. Und hier haben wir ja etwas besonders bei der Massage, wo wir zunehmend seit diesem Jahrhundert auch technische Hilfsmittel benutzen, also beispielsweise irgendwelche Elektrogeräte, die uns angeblich Impulse geben auf die Nerven und so weiter. Und wo früher das alles eigentlich manuell passiert ist, das heißt von Frau zu Frau massiert wurde mit den Händen. Es gibt hier riesige Unterschiede und es ist sicher nicht so, dass die technischen Hilfsmittel per se schlecht sind, aber wir haben hier eine Entwicklung, die natürlich auch eine Distanzierung vom Körper bedeutet und von dieser Schmerzempfindlichkeit. Insbesondere die feministischen Techniken haben viel zu tun gehabt damit, dass wir beispielsweise unseren Schmerz wirklich zuerst mal annehmen, dann bewusst, also mit unserem Bewusstsein in den Schmerz reingehen, in die Nervenenden und uns beispielsweise visualisieren, wie dieser Schmerz über das Rückgrat hinauswandert, über den Kraniosakralschädeldeckenbereich und wo wir versuchen, so quasi den Schmerz hinauszuatmen, also so quasi wie abzurollen außerhalb unseres Körpers. Ja, liebe Zuhörerinnen, per Radio funktioniert das nicht so besonders gut. Ihr findet auf dem Internet eine ganze Reihe von simplen, tollen Übungen, die ihr jederzeit praktizieren könnt. Was ich damit betonen möchte, diese Schmerzempfindungsübungen, also wenn wir imstande sind, zum Beispiel jeden Morgen, jeden Abend 5 Minuten zu trainieren, wie wir unsere Schmerzen ausatmen können, dann sind wir natürlich bestens vorbereitet, wenn wir beispielsweise eine chronische Krankheit entwickeln oder aber eben einen Akutunfall haben. Warum? Natürlich können wir insbesondere bei ganz starken Schmerzen oder bei chronischen Erkrankungen nicht 24 Stunden am Tag atmen und bewusstes Training machen. Das ist völlig unmöglich und unmenschlich. Aber wir können die Medikamentendosierung verringern. Und das ist in der heutigen Zeit, wo wir sowieso schon mit sehr vielen Substanzen, die suchtgefährdend sind, konfrontiert sind, wo wir diese Dosierung reduzieren können zumindest. Und was ganz wichtig ist, wenn wir das vorher geübt haben, also morgens und abends 5 Minuten im Körper ganz bewusst wahrnehmen, wo habe ich heute zum Beispiel ein Ungleichgewicht oder einen Schmerz und diesen mit Atemtechniken so quasi wie abrollen, dann sind wir bestens gerüstet auf einen Akutfall, also zum Beispiel das nächste Herunterfallen beim Frühlingsputz von der Leiter oder eben beim Velo und so weiter und so fort. Und ja, liebe Zuhörerinnen, diese Übungen machen dann besonders Spaß, wenn wir sie zu zweit üben, zu mehreren üben, insbesondere auch mit unseren Kindern üben. Die Kinder sind an dieser Stelle immer absolut kreativ und haben die tollsten Ideen. Ich hatte kürzlich eine Patientin, die ihr Supertier, den Giraff, genommen hat, der ihr dabei geholfen hat. Und ich hatte eine andere Patientin, die erfundene Lieder dazu gesungen hat. Und das war absolut fantastisch. Wie gesagt, wir können uns ein Stück weit auf die Schmerzempfindungen vorbereiten und wir können die Dosierung der Hilfsmedikamente, die in diesem Falle mit Sicherheit sinnvoll sind, diese zumindest dosieren und vor allem auch unsere Eigenkompetenz erhöhen. Irene Schweizer, Zürcher Musikerin. Wir sind im Gesundheitsmagazin bei den Radiofrauen mit Blick auf gesellschaftliche Verhältnisse. Und ich komme damit zu einer Geschichte, die kürzlich passiert ist, die aber schon seit langem eine ziemliche Diskussion auslöst, international, nämlich die Kreuzfahrt, Schifffahrt und Gesundheit. Aufmerksam geworden sind wir auf diese Thematik, insbesondere während Corona, wo beispielsweise auf Kreuzfahrtschiffen dann die große Quarantäne ausgebrochen ist und Menschen über Wochen und Monate auf Schiffen festgehalten wurden. Die Kreuzfahrtschifffahrt ist eine derjenigen Industrien, die international große Wellen wirft und das insbesondere auch politische Wellen. Ich habe verschiedentlich, gerade auch während Corona, darüber berichtet, wie beispielsweise die Frauen in Venedig versucht haben, unsere italienischen Nachbarinnen die Kompetenz über ihre eigene Stadt wieder zurückzugewinnen und sich ein Stück weit zu schützen vor diesen invasiven Touristinnenströmen, die von diesen großen Kreuzfahrtschiffen ausgehen, wenn sie per Stunden, also 6 Stunden Aufenthalt, eine Stadt überschwemmen. Die italienischen Frauen, die Feministinnen, haben beispielsweise das Ruder wieder in die eigenen Hände genommen. Sie haben gelernt, diese Boote zu steuern und sie haben politisch die Forderung gestellt, dass Venedig endlich eine Begrenzung bekommt bezüglich der Touristinnenströme. Dasselbe hatten wir in Nizza, wo die Bevölkerung sich massiv gegen die Vergrößerung des Flughafens ausgesprochen hat, wo sich die Bevölkerung gegen das Anlaufen von Kreuzfahrtschiffen ausgesprochen hat. Dasselbe auch in Barcelona und in vielen anderen Städten, Hafenstädten weltweit. Hafenstädte, die übrigens schon